Kurz-Comeback. Die gesamte ÖVP-Prominenz feiert einen Film über den türkisen Altkanzler. Wieder Wahlkampf. Der reguläre Termin für die Stimmabgabe ist erst nächsten Herbst. Trotzdem fliegen schon jetzt die Fetzen. Bablers Probleme. Beim Versuch, die SPÖ zu einen, gibt es auch für den neuen roten Parteichef Störfeuer aus dem Burgenland.
Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch auf Thomas Hofer. Recht herzlich willkommen, unser Politikexperte. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Recht herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Abend.
Erstes Thema heute bei uns in der Sendung. Jemand, der sich ja eigentlich aus der heimischen Innenpolitik schon zurückgezogen hat. Und trotzdem dominiert er ganz eindeutig die Schlagzeilen in dieser Woche. Gleich zwei Filme gibt es über den türkisen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Ob das nicht möglicherweise der Beginn eines Politik-Comeback ist?
Wenn sich die aktuelle und ehemalige türkise Otwolli zum Filmschauen trifft, dann muss das wohl ein ganz besonderer Streifen sein. Aber einer fehlt bei der Filmpremiere. Kanzler Karl Nehammer. Er gibt sich nur die Aftershow. Der Film selbst ist, naja, quasi ein Kurzfilm. Sebastian Kurz spielt Sebastian Kurz. Er ist zwar erst 37 Jahre alt, musste wegen der Korruptionsaffäre als Bundeskanzler zurücktreten und hat eine Anklage am Hals. Dennoch erscheinen im September gleich zwei Kinofilme über Kurz' politische Karriere. Der erste Film von Regisseur Sascha Köln-Reitner hat am Mittwochabend Premiere gefeiert.
Ich gebe zu, sich selber in einem Kino zu sehen, das löst ein gewisses ungewohntes Gefühl aus.
Andere hingegen werden sich erst gar nicht im Film wiederfinden.
Ich habe ein langes Interview gegeben zum Thema Message Control und Politik. Das kommt jetzt im Film ganz offensichtlich nicht vor.
Ende September erscheint dann ein weiterer Kinofilm über den gescheiterten ÖVP-Kanzler. Dieses Mal von Regisseur Kurt Langbein. Bei dessen Filmpremiere will Kurz aber nicht antanzen.
Ich glaube, den lasse ich aus.
Der Langbein-Film sei eine böse Abrechnung mit dem System Kurz. Beim Film von Köln-Reitner sehen KritikerInnen hingegen einen Mega-PR-Coup von Sebastian Kurz dahinter. Ist es daher wirklich Zufall, dass beide Filme zeitgleich über die Kinoleinwand flimmern?
Ich denke ja. Ich finde das einen gelungenen Marketing-Gag, wie das gemacht wurde.
Dass die Person Sebastian Kurz natürlich nach wie vor auch eine große Faszination ausübt, das glaube ich, zeigt auch das Medieninteresse heute.
Am Ende stellt man sich dann dennoch die Frage, wird Kurz Oscar-Preisträger oder doch wieder Kanzler? Was sagen denn die Sterne dazu?
Heute habe ich meine Sterne nicht mit und kann die Frage nicht beantworten.
Oh je. Und was sagt der neue Leinwandheld selbst dazu?
Nein, definitiv nicht.
Am Ende steht es dann wohl trotzdem, wie immer, in den Sternen.
Herr Hofer, bei der Filmpremiere hat man eher gedacht, das ist ein Fanclub-Treffen. Ist das der erste Schritt zum Politik-Comeback von Sebastian Kurz?
Also kurzfristig nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Warum? Aus mehreren Gründen. Erstens, die wesentlichen Player in seiner Partei wollen ihn nicht zurück jetzt. Auch wenn sie natürlich unglücklich sind mit der aktuellen Situation, dass die ÖVP da in den Umfragen Platz 2 oder 3 nach Institut gerade einnimmt. Aber sie wollen Sebastian Kurz jetzt nicht zurückhaben. Gab auch einige öffentliche Stimmen dazu. War auch interessant zu sehen, wer nicht bei der Premiere war im Übrigen. Und das Zweite ist, ich glaube persönlich, ich habe das vor dem Sommer auch schon mal so gesagt, dass bevor nicht die juristischen Vorhalte geklärt sind, nämlich im Sinne des Herrn Kurz, im Sinne von Freisprüchen ganz konkret oder jedenfalls keinen Verurteilungen, dass das zuerst gewährleistet sein müsste, dass er dann in, was auch immer, 3, 4 Jahren, vielleicht bei der übernächsten Wahl, dann wieder zurückkommen kann. Wie auch immer dann die politische Lage ist, ich gehe nicht davon aus, dass sich eine nächste Regierung nach der Wahl kommendes Jahr so wahnsinnig viel leichter tun würde, da kann er dann schon wieder zurückkommen. Jetzt, aktuell, halte ich es für ausgeschlossen. Wie gesagt, die eigene Partei will ihn nicht, jedenfalls die wesentlichen Träger nicht. Die Umfragen sind so schlecht auch nicht, dass die ÖVP derzeit unter 20% wäre und keine Chance hätte, um da in ein Match reinzukommen um den Kanzler. Auch wenn es natürlich wirklich dahingestellt ist, wie man da abschneidet. Und das Nächste ist schon auch, dass man sagen muss, er könnte zwar mit einer eigenen Liste antreten, ist schon richtig, nur das wäre dann schon eher eine Minderheitenfeststellung. Für die ÖVP wäre es desaströs, richtig. Aber von diesen 37 30,5% wäre als ÖVP-Kandidat weit entfernt und noch weiter natürlich als einer, der mit einer eigenen Liste reingeht. Und da ist dann die Frage, macht man das als Ex-Kanzler? Natürlich könnte er manchen wehtun, gerade der Ex-Partei, ob so weit reicht, die persönliche Verletzung lasse ich dahingestellt.
Ganz kurze Nachfrage noch, Herr Hofer, zum Handwerklichen. Ein gelungener PR-Coup ist es aber trotzdem.
Na, das war es in jedem Fall, Herr Knapp. Das ist ja gar keine Frage. Worum geht es dem Herrn Kurz? Das war ja schon als Kanzler so. Da war er sehr stark im Mikromanagement, hat immer wieder auch Journalisten und Journalistinnen angerufen, hat sich über den vorletzten Absatz beschwert, was da drinnen steht in der dritten Zeile. Natürlich ist er händeringend darum bemüht, dass die Erzählung, sein, wenn man so will, pathetisch formuliert Vermächtnis, eines ist, das in seinem Sinne interpretiert wird und nicht im Sinne der Kritiker, was man dann auch im Film des Herrn Langbein dann sehen wird. Also ist schon klar, dass der Kommunikator Sebastian Kurz, das wissen wir, dass er das sehr gut kann, da reingrätscht und das in seinem Sinne versucht aufzusetzen, mit dem Kollateralschaden natürlich. Und der Kanzler, aktuelle Kanzler Karl Nehmer, hat da natürlich gute Miene zum bösen Spiel gemacht, dass es ihm natürlich nicht recht sein kann, wenn da der Vorvorgänger quasi permanent ihm die Show stiehlt.
Kommen wir zu Ihnen. Herr Eick, nochmal recht herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu unserem Meinungsforscher.
Vielen Dank.
Hosenmäßig stellen Sie uns natürlich
mal bitte, das ist keine Schatten. Politische Prädisposition.
Aber farblich passt Ihnen sehr gut. Wie schaut es aus mit den Umfragen? Wünschen sich die Österreicherinnen und Österreicher Sebastian Kurz wieder zurück in der Politik?
Naja, so haben wir es nicht gefragt. Wir haben das für die Kollegen von heute abgefragt. Und zwar, ob man es begrüßen würde, wenn Sebastian Kurz mit einer eigenen Liste antreten würde. Und ich kann dem Kollegen Hofer nur recht geben, das wäre vor der Hand eine Minderheitenfeststellung, wobei Minderheitenfeststellung durchaus in einem größeren Ausmaß. Aber wir haben 7%, die sagen, ja, das würde ich sehr begrüßen, und 11%, die sagen, das würde ich eher begrüßen. Jetzt lassen wir die eher Prozent weg, denn das ist eine sehr amorphe Gruppe.
Also, aber das wenn wir es zusammenziehen, ist es die ÖVP,
wenn wir es zusammenziehen, lassen wir die weg. Ja? Konzentrieren wir uns auf die 7%, und diese 7% sagen uns, naja, für einen Einzug in den Nationalrat würde es schon reichen. Aber was wäre der Sinn und Zweck der Sache? Also man wäre nicht in der Position, hier irgendwie in Verhandlungen eintreten zu können. Man würde, wie gesagt, bei der ÖVP für schwere Unruhe sorgen. Man würde am rechten Rand eigentlich nichts wegnehmen. Also dort, wo Sebastian Kurz 2017 und 2019 noch Wähler und Wählerinnen rekrutiert hat, nämlich im blauen Lager, die würden ihm heute die kalte Schulter zeigen. Also Sinn und Zweck der Sache ist eher nicht zu erkennen aus heutiger Sicht.
Was bedeutet das aber jetzt, die momentane Situation und die Gemengelage für Karl Nehammer? Also der hatte gerade seinen großen Auftritt gehabt im Sommergespräch, trotzdem ganz Österreich und die Innenpolitikblase spricht über den Kurzfilm.
Naja, also sagen wir, das war ein blöder Zufall.
Ja. War es ein blöder Zufall?
We don't know. Ja. Also, Sie wissen, wir spekulieren hier ja nicht, sondern wir versuchen...
Ich versuch's trotzdem.
Ja? Fakten. Ja, ich weiß. Aber... Wie gesagt, blöder Zufall für ihn. Wir haben noch einen Chart vorbereitet und da würde ich das an dem nämlich durchdeklinieren. Für Nehammer bedeutet ein Antreten oder ein mögliches Antreten von Kurz, dass er schwer gefährdet wäre oder die ÖVP. Weil wir sehen, dass der größte Anteil, nämlich 18% sehr und weitere 29% eher, aus dem ÖVP-Lager kommen. Also das heißt, Sebastian Kurz, wenn er antritt, schädigt natürlich die eigene Partei und damit natürlich den Bundeskanzler und würde damit jegliche Chancen der ÖVP auf einen Platz 1 zunichte machen. Anders wäre die Überlegung natürlich, was ist, wenn er zurückkommt und die Spitze und die Parteispitze übernimmt. Aber da gebe ich auch Kollegen Hofer recht, das ist zum aktuellen Standpunkt eher nicht vorzustellen. Da würde man wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, vielleicht nicht unter die 20% sinken, aber man würde nie mehr an die ÖVP herankommen. Und gut, von den 37,5% brauchen wir gar nicht zu reden.
Eine ganz schöne Nachfrage noch. Also Karl Nehmer braucht nicht Angst haben, dass wie Reinhold Mitterlehner den Kusch hautnah erlebt.
Was weiß man, was dann dereinst stattfindet, nicht? Aber ich glaube, jetzt bis zur nächsten Wahl gibt es eben derzeit keine gewichtigen Stimmen. Es gibt vereinzelt Abgeordnete, die sich auch groß inszeniert haben dann in den sozialen Netzwerken rund um die Primär, die das schon favorisieren, die glauben, jetzt geht da wieder was. Aber die Granden, und wir dürfen nicht vergessen, dass es da schon auch sehr stark auf die Landeshauptleute der ÖVP ankommt.
War kein einziger bei der Premiere,
gell? Wollen das jetzt eben nicht. Das habe ich vorhin um die Ecke angedeutet. Ja. Und es kommt noch was dazu, jetzt auch in Richtung eigener Liste im Übrigen. Und zwar ist das die Finanzierung. Also so einfach ist das ja nicht, dass man das aus dem Boden stampft und sagt, so eine neue Liste. Also das Fundraising, so wie es Kurz sehr erfolgreich gemacht hat 2017, was ihm natürlich dann zum Nachteil wurde, später mit der Aufarbeitung natürlich, das ginge so nicht. Es wäre auch schwierig, im Übrigen zumindest im ORF in Richtung der Debatten dort hineinzukommen, denn so wie das der Stronach damals gemacht hat, auch zu seinem Nachteil im Übrigen, dass er sich da quasi noch reingepusht hat in die ORF-Wahlkonfrontationen, das wäre für ihn auch nicht so einfach zu machen. Also da gibt es schon sehr gewichtige Argumente dagegen. Wie gesagt, ich glaube, derzeit steht im Vordergrund, dass er natürlich, der Altkanzler, nämlich einen Phantomschmerz spürt, einen sehr intensiven, dass er natürlich ein Politiker ist, ein Vollblutpolitiker, der diese Bühne ganz dramatisch vermisst. Für Nehammer ist es natürlich unangenehm, weil, wie gesagt, sein Vorvergänger da dauernd reingrätscht und natürlich kommunikativ man sieht, was da an Potenzial mal da war, jedenfalls für die ÖVP.
Für Nehammer also unangenehm. Generell hat man das Gefühl, in der Regierung zwischen den Grünen und der ÖVP läuft es nicht immer rund. Wir wissen nicht, wann gewählt wird. Spätestens heute oder im September, Oktober in einem Jahr wird dann tatsächlich gewählt werden. Man hat aber das Gefühl, der Vorwahlkampf hat schon längst begonnen, nämlich die Anschuldigungen innerhalb der Koalition waren in dieser Woche doch recht heftig und auch nach außen hin ganz gut zu spüren.
Bargelddebatte.
Ich halte es dafür wichtig, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch geben muss auf Bargeld.
Normaldebatte.
Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal?
Oder eine Herbert, das ist nicht normal Social-Media-Kampagne. Mit teils skurrilen Aktionen legt die ÖVP einen Wahlkampf-Frühstart hin. Die nächste geplante Nationalratswahl ist ja erst in einem Jahr. Und da muss auch der türkis-grüne Haussegen dran glauben. ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plackholm wirft der grünen Justizministerin Alma Sadic jetzt Fahrlässigkeit vor. Denn schärfere Strafen für Menschen, die sich Darstellungen von Kindesmissbrauch ansehen, lassen auf sich warten.
Ich bin aber extrem froh, dass wir viele, viele Monate verhandelt haben und auch beim Koalitionspartner durchgesetzt haben, dass wir das Strafausmaß verdoppeln. Und wir warten, dass das Justizministerium in die Gänge kommt.
Die grüne Reaktion ist scharf.
Ich muss leider sagen, dass das ein bisschen ein billiger Profilierungsversuch der Frau Staatssekretärin ist. Sie ist ja nur Staatssekretärin, sie ist nicht zuständige Ministerin und vielleicht fehlt ihr deshalb auch der Einblick in die tatsächliche Regierungsarbeit. Der Entwurf liegt bei der ÖVP bereits.
Für den Fall, dass die Ehekrise in einer vorzeitigen Scheidung endet, sollen die Regierungsparteien sogar eine Abmachung getroffen haben. Laut der Tageszeitung Standard wollen sie Neuwahlen, wenn überhaupt, nur gemeinsam ausrufen. Bis zur nächsten Parlamentszusammensetzung will man sich dann angeblich auch im Nationalrat nicht gegenseitig überstimmen.
Also schauen wir, ob dieser Pakt hält. Wollen die Österreicherinnen und Österreicher momentan überhaupt Neuwahlen oder sagt man, die sollen durchaus noch ein Jahr weiterarbeiten?
Ich könnte es jetzt kurz und knackig machen. Nein.
Gut.
Also, sie wollen keine Neuwahlen. Ja. Aber
ganz eindeutig, oder?
Das ist sehr eindeutig. Ja. Also wir haben 52%, die sagen, na danke, die Bundesregierung soll bitte weiterarbeiten bis zum regulären Wahltermin. Und wir haben auf der anderen Seite eben ein knappes Drittel, das sagt, ja, ich werde für Neuwahlen. So, und wer will diese Neuwahlen? Von den Wählerschaften sind natürlich die freiheitliche Wählerschaft. Weil die Menschen erstens, die Freiheitlichen wählen, fed up sind mit der Politik, aber zweitens sich natürlich auch große Chancen ausrechnen, dass sie in die Bundesregierung kämen, oder besser gesagt ihre Partei, oder vielleicht sogar ein Kanzler Herbert Kickl möglich wird. Alle anderen sind dagegen. Und da könnte man auch den Regierungspartnern ausrichten, vielleicht orientieren sie sich da ein bisschen an der Bevölkerung und dienen tatsächlich durch. Kanzler Nehammer hat das ja im Sommergespräch auch gesagt, dass man eine Vereinbarung diesbezüglich hat mit Werner Kogler und den Grünen. Weil das einfach nicht gut ankommt. Und abgesehen davon, was sind die Optionen nachher? Die sind ja derzeit laut den Umfragen eher begrenzt. Die beiden Partner kommen sowieso nicht mehr zusammen, wollen möglicherweise auch nicht mehr. Und alle anderen Koalitionsmöglichkeiten, ex-freiheitlich, sind nur sehr schwer zustande zu bringen. Also da wäre ich vorsichtig.
Trotzdem spürt man ganz gut die Bruchlinien in der Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen. Letztes und ganz aktuelles Beispiel ist der Fall von Martin Sellmayr. Das ist, wenn Sie so wollen, der Botschafter der Europäischen Union in Wien. Der war bei einer Diskussion und hat wortwörtlich gesagt, dass Österreich Blutgeld an Wladimir Putin bezahle, weil Österreich ihm russisches Gas bezieht. Außenminister Schallenberg hat ihn daraufhin einbestellt. Ganz anders die Reaktion der Grünen. So hat Vizekanzler Kogler auf diesen Blutgeldsager, wie das heißt, reagiert.
Ich gebe dem der Botschafter der Europäischen Union in der Intention recht. Ob das immer diplomatische Sprache ist, weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe eine ähnliche Sprache gewählt. Ich bin aber kein Diplomat.
Wie wichtig ist das da, die Positionierung von Kugler? Man hat das Gefühl, der genießt das so richtig.
Ja, ja? Natürlich genießt er das, weil es ein Thema ist, Stichwort Importe. Da hat der Kugler sich auch, als das heftiger noch ein Thema war, im Frühjahr eindeutig geäußert. Auf das hat er auch angespielt. Hat einiges an Kritik auch bekommen vom Koalitionspartner. Insofern genießt das indirekt quasi, dass er sagt, so und jetzt hat einmal der Herr Selmayr das Problem. Wiewohl dass das Thema ein virulentes ist, dass Österreich noch immer sehr stark auf russisches Gas zurückgreift, mehr als andere, das ist so, das ist ja gar keine Frage. Diplomatisch war es ganz sicherlich nicht vom Herrn Selmayr. Frau Edtstadler, Ministerin von Seiten der ÖVP, hat auch eine nicht unfeine Retourkutsche geritten, indem sie gesagt hat, naja, die 40% plus bei LNG-Gas aus Russland nach Europa, nämlich nicht nur Österreich, ist aber natürlich auch ein bisschen verlogen. Also insgesamt ist Österreich da sicherlich deutlich verlogener noch als der Rest der EU, aber in der EU gibt es das Problem schon auch. Aber zurück zur Koalition. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Das, was der Kollege Hayek gesagt hat, würde ich noch einmal unterstreichen und ein bisschen ausstaffieren. Erstens, ja, es gab dieses Gespräch zwischen Nehammer und Kugler. Da hat man sich in die Hand versprochen, dass man durchdient. Und man hat auch festgelegt, warum hat man das festgelegt, weil es 2008 schon mal eine ähnliche Situation gab, dass man sich nicht überstimmt dann in einer Phase bis zur Wahl. 2008 war es so, dass es das freie Spiel der Kräfte gab. Das war eine sehr teure Phase für die Republik. Damals hat man alles Mögliche beschlossen, ja, in diesem freien Spiel, knapp vor dem Wahltag, in dem man halt viel versprochen hat und gleich umgesetzt hat, gleich Geld ausgegeben hat. Das wollte man verhindern mit dem Hintergrund, dass dann nicht die Projekte, die man jetzt durchgesetzt hat, auf grüner Seite zum Beispiel die CO2-Bepreisung, das Klimaticket etc., dass das gleich wieder rückgängig gemacht wird. Aber es gibt natürlich, jetzt mal abgesehen von der Regierungsspitze, und Nehammer ist sicherlich einer, der durchdienen will, hat er intern immer wieder gesagt, deswegen ist das auch die Linie derzeit in der ÖVP, aber es gibt natürlich andere in der Partei, inklusive auch der Parteizentrale, die sagen, naja, vielleicht wäre es gescheit, im März zu wählen, aus unterschiedlichen Gründen. Die sagen einerseits, wenn man jetzt nichts mehr zusammenbringt, inhaltlich in dieser Koalition. Und da sind die nächsten Wochen, glaube ich, schon entscheidend, ob man noch sieht, dass da ein bisschen Kraft zumindest da ist. Dann wird es irgendwann mühsam, weil dann heißt es ein Jahr lang die Tu-Nichts-Regierung und die Getriebene von eher allen. Und nicht zu vergessen auch die EU-Wahlen. Da haben wir das Problem auf Seiten der ÖVP mit dem Herrn Karas. Mit ihm kann man nicht, ohne ihn auch nicht wirklich. Da geht es natürlich deutlich runter von den 34,5 vom letzten Mal. Und das will man vermeiden, quasi als negativen Punkt gleich vor der Nationalratswahl im September. Aber noch einmal, der Kanzler und sein engstes Umfeld wollen das nicht, aber die Diskussion in der ÖVP jedenfalls, die gibt es natürlich, ob es nicht doch gescheiter wäre, in vorgezogenen Neuwahlen dann im März, April zu gehen.
Jetzt haben wir über den Kanzler geredet, über die Regierung und über den Ex-Kanzler kurz. Jetzt reden wir über die SPÖ, auch die SPÖ ist aus der Sommerpause zurück. Andreas Babler, der neue SPÖ-Chef, und man könnte meinen, der kann jetzt in Ruhe arbeiten, kann er nicht. Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland hat sich auch wieder mal zu Wort gemeldet. Parteiinterner Konflikt in der SPÖ geht also, ich habe aufgehört zu zählen, auf jeden Fall in die nächste Runde.
Bei seiner Comeback-Tour durchs ganze Land ist für Andreas Babler fast alles dabei. Alte Freunde, neue Freunde, nur sein Parteifreund Hans-Peter Doskozil hat für den Tourtermin Anfang der Woche keine Zeit. Vor einem Monat in Kärnten kommentiert Babler das so.
Ich bin informiert, dass Hans-Peter Doskozil am ersten Tourtag im Burgenland nicht im Lande ist. Ich mache 400 Einladungen und man kann mich gerne am Ende der Tour fragen, wer wo dabei war.
Ob Doskozil anderen Einladungen folgen wird, ist fraglich. Er wisse nicht, ob er Zeit habe, sagt er der Kronenzeitung und richtet gleich auch aus, was er von Bablers Forderung der 32-Stunden-Woche hält.
Mit Träumereien Politik zu machen, kann ich nicht. Die Art, wie wir im Burgenland Politik machen, ist eine andere.
Bablers Antwort.
Das ist eine Träumerei, das ist eine DNA der Sozialdemokratie, das ist Parteitagsbeschlusslinie. Die Frage ist das konkrete Modell und dafür sind wir zuständig.
Ein anderes konkretes Modell legt der Rote Parteichef am Mittwoch den SPÖ-Gremien vor, und zwar zu Vermögens- und Erbschaftssteuern. Ohne Doskozil herrscht dort für Babler erfreuliche Einigkeit.
Und die Sozialdemokratie hat heute in einem sehr bewegenden Moment einstimmig auch tatsächlich ein konkretes Modell dazu vorgelegt.
Und tatsächlich ist öffentliche Kritik rund um die Sitzungen kaum zu hören.
Wir sind völlig einig.
Wir haben eine sehr, sehr einheitliche Sichtweise.
Von daher ist es ein guter Vorschlag, der vorsieht, dass Arbeitseinkommen entlastet werden und Vermögen
stärker besteuert werden.
Einzig Verena Dunst, die burgenländische Vertreterin, erklärt, es sei für die SPÖ höchste Zeit, in die Gänge zu kommen. Öffentliche Zwischenrufe aus dem Burgenland bleiben der Partei also auch unter Babler nicht ganz erspart. Und auch die Meinung in der Bundespartei dazu ist unverändert.
Na, helfen tut's nicht.
Gehen wir Stück für Stück durch. Heik, bei Pamela Rendi-Wagner gab es immer wieder die Kritik, der gelingt inhaltlich relativ wenig. Gelingt es Andreas Babler jetzt, inhaltlich Blöcke einzuschlagen? Und sind das auch die richtigen für die SPÖ?
Das müssen wir aufteilen. Ja. Punkt 1, ja, er beginnt jetzt langsam, aber sicher seine Themenfelder zu besetzen. Das war ja ein langstrittiges Thema auch in der Sozialdemokratie. Jetzt hat man einen Vorschlag gefunden. Dieser Vorschlag ist gar nicht so akkordiert worden, wie er eigentlich geplant war. Man hat da durchaus Abschwächungen vorgenommen. Aber er hat jetzt mal einen großen Punkt gesetzt. Also gut, hacken wir das ab als positiv. Die Frage ist tatsächlich, kommt das aber in der Bevölkerung wahnsinnig gut an? Und wir wissen aus vielen, vielen, vielen Umfragen, dass was Steuern betrifft, auch was die Erbschaftssteuer betrifft, es durchaus eine Reserviertheit in der Bevölkerung gibt. Wenn man dann dazu sagt, ab 1 Million, dann beginnen die Leute zu rechnen und sagen, na gut, bei 1 Million bin ich nicht dabei, da kann man durchaus zustimmen. Aber der gelernte Österreicher und die gelernte Österreicherin weiß auch, möglicherweise bleibt es nicht dabei. Also dann beginnt das Ausufern und man da die Erweiterung von Steuern. Und da sind die Österreicherinnen und Österreicher sehr, sehr sensibel. Und Babler argumentiert auch mit unterschiedlichsten Themen, warum man das braucht. Also einerseits natürlich die Entlastung des Faktor Arbeit, aber nicht in dem Ausmaß, wie man sich diese Einnahmen erhofft, so wie es der Wiener Bürgermeister jetzt nur quasi zur Hälfte gesagt hat. Und dass das Zweite ist, dass diese Steuereinnahmen in soziale Projekte fließen sollen. Wie unter anderem zum Beispiel die Bekämpfung der Kinderarmut. Und jetzt muss man sagen, wir haben jetzt keine Umfrage dazu. Aber wenn man eine Umfrage macht und fragt, ist Kinderarmut ein grassierendes Thema in Österreich, dann würden die Menschen wahrscheinlich sagen, naja, eigentlich nicht. Es wird schon Gruppen geben, die das betrifft, aber es ist jetzt kein breites Thema. Wenn das Viktor Adler gemacht hat vor 150 Jahren, war das verständlich. Warum Babler auf dieses Thema setzt, I don't know. Und ich glaube, dass er damit nicht den Nerv der Bevölkerung trifft. Also man wird sehen, ob er mit diesem Thema im Wahlkampf, und dem dient es ja auch, durchaus realisieren kann.
Da bin ich mir sicher, dann viele SPÖ-Funktionäre jetzt ganz schnell mitgeschrieben. So, jetzt auf die nächste Ebene. Mhm. Dosku-Ziel gegen diesmal Babler.
Ja, wenig überraschend. Er hat eine gewisse Zeit sich gelassen über den Sommer. Der Dosku-Ziel war auch nicht alleine, sage ich dazu. Auch Dornauer hat im Sommer schon ein paar Breitseiten abgefeuert gegen den Herrn Babler. Und natürlich droht aus seiner Sicht da jetzt eine ähnliche Entwicklung wie bei Randy Wagner, dass das nämlich so weitergeht, dass man sich jedenfalls mal inhaltlich an ihm abarbeitet. Die persönlichen Attacken waren es jetzt noch nicht. Aber natürlich, um ein anderes Thema aufzumachen, das auch im Beitrag angeklungen ist, mit der 32-Stunden-Arbeitswoche, da war es natürlich so, dass Dosku-Ziel mit dem Thema Mindestlohn, mit den 2000 Euro netto, einen ganz anderen Akzent gesetzt hat. Es war auch im Krone-Interview ganz massiv drinnen. Also da gibt es diese Reibereien. Und natürlich ist es Babler nicht gelungen, über den Sommer da wirklich einmal einen Aufschlag zu machen, da wirklich mal die Agenda zu dominieren. Gibt es auch andere in der Partei, abgesehen von Dosku-Ziel und Dornauer, die enttäuscht sind. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch offene Flanken mit Wien. Stichwort innerparteiliche Demokratie, auch mit der Gewerkschaft ist das nicht immer so alles eitel, ohne Waschstrock. Und das, glaube ich, führt dazu, dass der Babler jetzt schon langsam in die Offensive kommen muss, um da sich eine gewisse Autorität innerparteilich mal zu erarbeiten. Auch die Umfrageergebnisse sind noch nicht so, wo er sich das natürlich wünscht als SPÖ-Chef.
Sie sind vorsichtig mit Spekulationen, aber Fortsetzung folgt, glaube ich, kann man diesen Fall fast wagen.
Das, glaube ich, da lehnt man sich nicht allzu weit
raus. Das wird sicher keine Spekulation sein.
Wir haben noch knapp 1,5 Minuten. Ich freue mich, dass die Zeit mit Ihnen so verfliegt. Wie gewohnt gibt es am Ende unserer Sendung die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander befragt und das sind die Ergebnisse.
Ja, ich drehe mich wie immer vor. Flop der Woche, die Freiheitliche Jugend, war zwar schon in der vorvergangenen Woche, aber ich finde, das war dieses so blöd. Video, ja. Das Video mit diesem Nazi, mit Hitler-Balkon und alles Mögliche. Also fand ich, musste man noch einmal würdigen, wenn man es auch nicht hochspielen soll. So wichtig ist diese Gruppe nicht, aber trotzdem ist das der Flop der Woche noch immer, auch wenn es die vergangene war. Anton Matle, Ihr Landeshauptmann aus Tirol, Top der Woche wegen seines Zitats. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt in der Einblendung haben, aber ich gebe es kurz wieder. zum Thema Kurz, nämlich im Standard, hat er quasi, Sie sehen es jetzt, hat er quasi gesagt, na, so wichtig ist der Herr nicht. Er war zwar offensichtlich, hatte er seine Talente,
genau,
so aber den Film braucht er sich nicht anschauen. Das fand ich, war eine sehr zurückgelehnte Geschichte, denn wir müssen uns schon fragen, wenn so lange zwei Filme über einen Ex-Kanzler die Arena dominieren, ob wir keine anderen wichtigeren Themen haben in diesem Land.
Wir sind die erste Sendung nach der Sommerpause, alles wie immer. Sie haben noch 5 Sekunden Zeit
für Ihren Doppelflop. Aber es ist eine gute Überleitung vom Toni Matle hinüber zu Karl Nehammer, der im ORF-Sommergespräch erstmalig eine solide Figur als Bundeskanzler abgegeben hat. Das möchte man hier mal auch mal lobend erwähnen. Und Sascha Köln-Reitner, der Regisseur vom Kurzfilm, aber nicht für den Film, sondern für die Aussage, der ÖVP hat damit nichts zu tun. Und man muss sagen, aha, da hat Sebastian Kurz und seine Freunde offensichtlich die Premiere Feier gekapert und kein Mensch hat gewusst, dass sie vorbeikommen. Ich glaube, man braucht die Wähler und Wählerinnen nicht für dumm verkaufen.
Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.